Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute reisen wir zum pulsierenden Herz unserer Erde. Ulla Lohmann nimmt uns mit. Die Expeditionsfotografin und ihr Mann sind als erste 600 Meter tief in einen Vulkan abgestiegen. In der ganzen Welt war Ulla Lohmann unterwegs, um der Urkraft der Erde nachzuspüren. Dabei sind ihr spektakuläre Bilder von den gewaltigen Feuerbergen gelungen. Und sie hat Geschichten gesammelt von Menschen, die an Vulkanen leben. Darüber wollen wir sprechen. Guten Morgen, Ulla Lohmann.
Einen schönen guten Morgen. Danke für das tolle Lob und die Vorstellung.
Wir werden jetzt mal gemeinsam so ein bisschen durch Ihr Buch blättern. Vulkanmenschen heißt das. Und auf einer Doppelseite, da ist ein Bild abgedruckt. Da wird mir schon beim Hingucken so ein bisschen mulmig, muss ich zugeben. Da stehen Sie auf einem Felsvorsprung, strecken Ihre rechte Hand mit der Kamera in die Höhe. Und vor Ihnen brodelt ein Lavasee, der aber in dem Bild fast so aussieht wie ein rot-gelber Wasserfall, so als würde eine feurige Gischt fliegen. Und Sie wirken winzig vor dieser glühenden, brodelnden Masse. Was war das für ein Moment?
Das war ein Gänsehautmoment, absolut. Ich stand auf dem wackelnden Boden, da sind ständig Beben vom Vulkan. Die Lava spritzt über 20 Meter über meine Köpfe hinweg, fliegt aber immer wieder runter in diesen Lavasee. Das war sozusagen alles sehr sicher und ich war inmitten dieser Erde ganz weit unten drin, aber trotzdem irgendwo von der Natur geborgen. Und ich habe mich so klein gefühlt als Mensch, aber trotzdem so eine riesige Erfahrung machen zu dürfen, da war ich sehr dankbar.
Wo wurde das Bild aufgenommen?
Das war in der Südsee in Vanuatu auf der Insel Amrum. Also eigentlich am Ende der Welt und noch ein bisschen weiter.
Südsee, das weckt natürlich gleich auch Bilder im Kopf. Die Expeditionsfotografin und Dokumentarfilmerin Ulla Lohmann ist schon häufig dort gewesen. Vanuatu, das ist ja ein Inselstaat. Vielleicht können Sie uns einen kleinen Eindruck geben. Wie sieht's dort aus?
Das sind insgesamt 84 Inseln, die sich über 1300 Kilometer wie Perlen auf einer Schnur in der Südsee erstrecken. Also teilweise sind die wirklich so schön tropisch, wenn man sich's vorstellt. Weiße Strände, Palmen, blaues Meer. Teilweise sind die auch die Vulkaninseln. Ganz dunkler Sand, mächtige Berge und auch ganz viel Magie. Die Menschen glauben dort an schwarze Magie.
Darüber werden wir gleich ein bisschen sprechen, über auch verschiedene Rituale, die es da so gibt. In Ihrem Buch schreiben Sie auch, von allen Ländern der Erde ist es am meisten durch Naturkatastrophen bedroht. Womit müssen die Menschen dort umgehen?
Die haben nicht nur die Vulkane, die das Leben der Menschen bedrohen, sondern ganz viele Zyklone, die jetzt auch zunehmen, ganz viele Erdbeben und auch große Flutwellen, die Tsunamis. Die hatten jetzt gerade vor eineinhalb Monaten zwei Zyklone hintereinander und das war für die Menschen eine große Katastrophe.
Sie sind ja tatsächlich öfter da. Was hat Sie ursprünglich mal nach Vanuatu geführt?
Auch ein Vulkanausbruch. Das ist von mir schon ganz lange eine Faszination gewesen, so einen aktiven Vulkan mal zu sehen. Und den Traum habe ich mir mit 19 erfüllt. Da bin ich mit dem Schiff durch die Südsee gefahren oder gesegelt auf der Suche nach einem aktiven Vulkan und bin dann in Vanuatu gelandet und habe mich dann durch den Dschungel durchgefragt und stand irgendwann dann mal am Kraterrand.
Durch den Dschungel durchgefragt? Wen fragt man da? Wer begegnet einem da?
Ja, die Einheimischen haben natürlich auch das Zugangsrecht zum Vulkan. Das ist ja wie ein Garten sozusagen. Uns gehört ja auch der Garten. Dort ist der Dschungel, hat auch seine Besitzer. Und wir kennen die Grenzen nicht, aber die Menschen dort, das ist schon ganz, ist schon so geregelt. Und man kennt auch die ganzen Wege und Pfade nicht. Und da muss ich mich auch auf die Einheimischen verlassen können.
Und dieser Vulkan, vor dem Sie dann standen, das war der Benbow.
Ganz genau.
Da war damals dann auch schon die Idee in Ihrem Kopf, in diesen Vulkan möchte ich mal reinsteigen oder ist das dann erst später entstanden?
Naja, als ich klein war, war ich in Pompeji. Mein Vater hat mir da die Kraft vom Vesuv-Vulkan gezeigt, aber ich wollte immer mal so einen aktiven Vulkan sehen. Und am allerbesten, wie Jules Verne im Buch beschrieben hat, die Reise zum Mittelpunkt der Erde, da wollte ich zum Lavasee. Und dann stand ich mit 19 oben am Rand und habe da reingeblickt und ich habe zwar Lava gesehen, aber die war so weit weg. Und anstatt das die Erfüllung meines Traumes war, war das der Beginn von was viel Größerem. Ich habe gesagt, ich möchte da mal irgendwann rein. Und das hat dann lange, lange, lange Jahre gedauert. Aber mit viel Geduld und vor allem Leidenschaft packt man das schon.
Das stelle ich mir vor, dass man nicht eben mal so sagt, okay, jetzt Rucksack übergezogen und dann geht's ab in den Krater. Wie lange Vorbereitung braucht es da? Wie haben Sie das geplant? Wie sind Sie das angegangen?
Das darf man keinem sagen. Ich habe über 10 Jahre an dem Traum gearbeitet. Ich konnte am Anfang nur träumen, ich konnte nicht klettern. Wenn man einen Vulkan will, muss man auch wieder raus. Ich konnte die Sprache der Einheimischen nicht, weil die sind ganz wichtig, dass sie einem den Zugang zum Vulkan erlauben. Ich kannte nichts über Vulkane. Ich habe dann nicht nur die Sprache der Einheimischen gelernt, sondern auch Vulkanologie studiert und einen Abschluss im Umweltmanagement in Australien gemacht. Ich habe mit dem Klettern angefangen. Ich habe darüber auch meinen Mann kennengelernt, der mir dann im Vulkan auch einen Heiratsantrag gemacht hat. Sehr praktisch.
Alles in einem Abwasch sozusagen.
Ja, und dann habe ich auch immer Geld auf die Seite gelegt. Weil das ist teuer. Kein Mensch wollte mir eine Expedition ins Innere eines Vulkans bezahlen. Was ein Wunder. Und dann habe ich gedacht, ich brauche mein eigenes Geld. Und das war dann ziemlich teuer und habe über die Jahre immer sehr viel Geld gespart, auf die Seite gelegt. Und dann natürlich auch mit den Schwierigkeiten gekämpft, dass das Wetter nicht gepasst hat, dass die äußeren Bedingungen nicht gepasst haben. Und irgendwann, ich glaube, das waren 12 Jahre oder so, dann habe ich den ersten Versuch gestartet. Und irgendwann hat es dann auch geklappt.
Warum ist der erste Versuch gescheitert?
Es hat geregnet. Hört sich banal an, aber wenn man 600 Meter tief in den Vulkan rein will und es dann anfängt zu regnen, man hängt an einem Seil und die Gase, die aufsteigen, die lassen den Regen, der durch diese Gase fällt, zum sauren Regen werden. Und dann droht der natürlich, das Seil kaputt zu machen. Und wir waren auf halber Strecke im Vulkan und wären da fast geblieben. Weil einfach die Seile dann kaputt gehen und natürlich die Hitze vom Vulkan auch dazukommt. Die Gase kommen dazu, die Gasmaske funktioniert nicht mehr, wenn es nass wird. Also es war schon ein bisschen brenzlig.
Also richtig dramatische Situation, aber das hat Sie dann nicht abgeschreckt, das nicht nochmal zu versuchen?
Ganz und gar nicht. Ich wusste, dass es geht. Ich wusste, dass wir beispielsweise nur mehr Zeit brauchen. Wir haben beim ersten Mal nicht im Vulkan übernachtet. Beim zweiten Mal haben wir uns die Strecke in den Vulkan runter in 3 verschiedene Etappen eingeteilt und auf der ersten Stufe haben wir dann auch geschlafen, 3 Nächte lang insgesamt. Und dann hatten wir einfach mehr Zeit im Vulkan drin. Wir haben dann auch mehr Seile mitgenommen, wir hatten einfach mehr Equipment, mehr Material und haben dann vom ersten Mal schon viele Sachen gelernt.
Im Vulkan drin, da gibt es auch ein irres Bild in Ihrem Buch. Und zwar ist das mit der Überschrift versehen Abendessen 200 Meter tief im Benbow-Vulkan. Da sieht man 2 beleuchtete Iglo-Zelte, umhüllt vom Rot und Feuerschein des Vulkans. Das hat ein bisschen was vom Mars, so kann man sich das vorstellen. Und vor den Zelten, da sitzt Ihr Mann und dann noch der Vulkanologe Thomas Bayer mit Grubenleuchten am Kopf und die löffeln da beide, ich glaube, Fertignudeln. Dieses Bild sieht an sich schon völlig ja, fantastisch aus. Wie fühlt sich das dann an? Also wenn man da sitzt, Sie haben gerade von diesen Dämpfen gesprochen und so, das ist ja nicht gemütlich in so einem Vulkan, oder?
Also ich habe tatsächlich sehr gut im Vulkan geschlafen, das muss ich sagen. So dieses leichte Beben schaukelt einem in den Schlaf. Aber das Essen ist nicht so wohlschmeckend, weil ganz viel natürlich Asche da ist. Der Vulkan hat viele Gase, viele Dämpfe, die dann Geschmack auch verfälschen. Also man knirscht die ganze Zeit wie auf Sand rum und dabei atmet man die Gase ein, weil normalerweise braucht man die Gasmaske. Nur beim Essen muss man sie abziehen und das ist dann natürlich dem Geschmack nicht zuträglich. Zumal bei der Expedition waren wir ungefähr 4 Wochen unterwegs und haben 4 Wochen lang nur Fertignahrung gegessen, morgens, mittags und abends. Also für Gourmets ist es definitiv nichts.
Und wie heiß ist es dann da drin?
Da war es einigermaßen aushaltbar. Also ganz unten entscheiden wenige Zentimeter über 100, 200, 300 Grad. Je nachdem, wie nah man sich dem Lavasee nähert, entscheidet es über Leben oder Tod. Da oben braucht man noch nicht mal so einen Hitzeschutzanzug, den wir unten hatten. Da oben, ja, so im Nachts wird es auch relativ kühl. Also ich friere sehr schnell, bei 20 Grad ist mir schon kalt.
Das ist wahrscheinlich Voraussetzung dann als jemand, der gerne mit Vulkanen zu tun hat, dass einem schnell mal kalt ist und man es sehr gerne heiß mag.
Ganz genau. Ich bin eben auch mit den Schuhen, wurde ich angesprochen hier, weil meine Schuhe so kaputt sind. Und ich habe eben realisiert, dass ich aus Versehen meine kaputten Schuhe angezogen habe, die vom letzten Ausbruch vom Ätna angeschmolzen sind.
Weil sie tatsächlich dann so nah dran gehen, dass da sie irgendwie mit der Lava in Berührung kommen, oder?
Ja, also mit der Hitze von der Lava, das strahlt so ab. Und ich habe tatsächlich immer kalt und habe mir meine Füße an der Lava gewärmt. Und deswegen bin ich ein bisschen zu nah rangegangen.
Ulla Lohmann, bei ihren Expeditionen zu den unterschiedlichen Vulkanen begegnen ja natürlich auch viele Menschen, die mit diesen Feuerbergen tagtäglich zu tun haben, weil sie nämlich an ihnen und mit ihnen leben. Sie haben uns gerade schon vom Inselstaat Vanuatu erzählt, wo sie oft sind. Dort sprechen die Menschen 120 verschiedene Sprachen. Wie kommunizieren sie da?
Ich habe tatsächlich die Sprache von Vanuatu gelernt. Das nennt sich Bishlama. Die ganzen lokalen Sprachen, da kann ich nur 5 so ein bisschen. Da habe ich noch einiges vor mir.
Aber immerhin. Aber diese größere Sprache quasi in Anführungsstrichen, das ist die jeder da versteht.
Genau. Also die meisten ganz, ganz dicht im Dschungel. Die älteren Leute nicht unbedingt, aber mit Händen und Füßen kommt man da auch weiter.
Die Menschen dort, und das finde ich besonders spannend, also die Ureinwohnerinnen und Einwohner, die kommunizieren auch mit den Vulkanen. Da gibt es viele Rituale. Können Sie da vielleicht mal ein Beispiel geben?
Ich habe da zu Anfang auch gar nicht dran geglaubt. Also die Menschen reden mit den Vulkanen. Es gibt zum Beispiel den Zack-Zack, der Vulkanflüsterer. Und den muss man vorher befragen, bevor man jetzt sich dem Vulkan nähert. Ich bin Wissenschaftlerin, ich glaube nicht unbedingt an sowas. Aber man weiß nicht.
Das heißt, also, was ist da seine Aufgabe? Also grundsätzlich von dem Zack-Zack, dem Vulkanflüsterer, dass er den so ein bisschen einhegt, den Vulkan, oder wie?
Ganz genau. Der hat auch schon Lavaströme zum Stoppen bekommen. Sein Vater, sein Großvater haben das auch machen können. Da gibt es einen besonderen Stab, den man dann einsteckt, bevor, wenn der Lavastrom runterkommt, und dann hält die Lava an.
Das klingt jetzt ein bisschen unwahrscheinlich. Gibt es da irgendwie irgendeinen Grund, wie man das nachvollziehen könnte oder warum das funktioniert?
Eigentlich darf ich es nicht so wirklich offiziell verraten, aber so ein bisschen inoffiziell kann ich es andeuten, weil die Menschen mich in verschiedene Rituale eingeweiht haben. Aber ich darf so viel sagen, dass es mit der genauen Beobachtungsgabe zusammenhängt. Die Menschen kennen den Vulkan ganz genau. Und die wissen auch, wann der Moment gekommen ist, dieses Ritual auszuführen. Das heißt, so ein Lavastrom wird irgendwann auch langsamer. Okay. Und dann irgendwann ist der Moment gekommen, um so eine Zeremonie auch zu machen.
Welche Bedeutung haben denn diese Rituale? Kann ich mir das vorstellen wie so ein probates Mittel gegen das Chaos eigentlich, weil man dem Vulkan über Jahrhunderte ausgeliefert war und dann eben versucht hat, das irgendwie so ein bisschen für sich zu integrieren in das Leben?
Man muss es definitiv integrieren, man muss den Vulkan respektieren, man muss ihn aber auch insofern kennen, dass man weiß, wo man siedeln darf. Es gibt bestimmte Stellen, wo der Vulkan immer wieder ausbricht, da siedeln die Menschen nicht. Es gibt bestimmte Stellen, wo man einfach nicht langlaufen darf, das machen die Menschen nicht. In den Vulkan rein, das wollten nur wir. Das hat sie natürlich ein bisschen überfordert. Und am Anfang wussten sie gar nicht so richtig, mit mir irgendwas anzufangen. Und dann hat der Zack-Zack auch keine Zeremonie angeboten, wollte es nicht machen. Und ich habe das auch nicht wirklich geglaubt, dass der helfen kann. Aber dann war es wirklich so, das hat 3 Wochen nur geregnet. Wir saßen nur im Regen rum und irgendwann war die Zeit auch mal alle. Und dann habe ich meine einheimischen Freunde gefragt, was sie denn machen würden. Da haben sie so ein bisschen rumgedruckst und haben gesagt, naja, wir würden dem Zack-Zack sagen, er soll eine Zeremonie machen. Und dann nach 3,5 Wochen bin auch ich zu Zack-Zack gegangen. Und dann hat Zack-Zack tatsächlich dafür gesorgt, dass am nächsten Tag das Wetter schön wurde und wir in den Vulkan gehen konnten.
Wie sah diese Zeremonie dann aus?
Er hat Kava getrunken. Das ist eine Wurzel von einer pfefferähnlichen Pflanze, die zerstampft wird, dann wird sie gekaut. Diese Spucke wird ausgespuckt und mit Wasser vermischt. Das ist der ganz traditionelle Kava und das trinkt er dann, um mit dem Vulkan zu reden. Bei der Zeremonie selbst durfte ich nicht dabei sein. Ich bin eine Frau, ich darf nicht in die Nakamal, also an diesen Männerversammlungsort. Aber der Basti, mein Mann, hat auch schon mehrere Kava-Zeremonien mitmachen müssen und natürlich auch schon diese Spucke getrunken. Ist nicht so eklig, wie es sich anhört. Aber ich habe es noch nie probiert. Ich bin froh, dass ich in dem Fall eine Frau bin.
Und mitmachen müssen, also als Mann kommt man da nicht drum rum sozusagen?
Nee. Und man wird dann auch anders angesehen. Also in Vanuatu ist es sehr streng geregelt, Männer, Frauen. Und der Mann muss bei sowas mitmachen. Gibt es keinen Ausweg.
Sie haben ja in Vanuatu eine Lavataufe erlebt. Was hat es damit auf sich?
Ich durfte das erste Mal Lava sehen. Also der Jimmy, den ich kenne, seitdem ich 19 bin, der hat mich zum Vulkan mitgenommen und hat mir dann das erste Mal diese Lava von nah gezeigt. Und das war ein ganz, ganz besonderer Moment, den ich nie vergesse.
Und war das dann auch mit irgendeinem Ritus verbunden, diese Lavataufe?
Naja, wir mussten auch innen gerade reinklettern, damals auch ohne Seil, das war sehr mühsam. Und wir mussten auch auf den richtigen Moment warten. Und dann hat der Jimmy einfach mich an der Hand genommen, mir die Augen zugehalten, mich an den Kraterrand geführt und gesagt, jetzt darfst du die Augen aufmachen. Und dann habe ich in dieses offene Herz der Erde geblickt. Das war ein Moment, den ich nicht vergesse. Das war unglaublich.
Aber das ist auch toll, wie viel Freundlichkeit und Bereitschaft Sie da erleben. Weil man könnte ja auch denken, da kommt irgendjemand angereist und die will jetzt hier alles gucken und stört da vielleicht unsere Kreise. Aber anscheinend existiert da ja eine gewisse Offenheit. Oder hat das nur was mit Ihnen zu tun und Ihrer Art?
Also die Menschen in Vanuatu sind generell sehr freundlich. Aber ich habe mir das auch erarbeitet. Also jedes Mal wurde ich ein bisschen mehr in den Stamm aufgenommen. Ich habe viele Kinder, die nach mir benannt sind, wäre beinahe dort verheiratet worden und habe jetzt zum Beispiel, ich komme gerade aus Vanuatu und habe dort einfach meine Freunde wieder gesehen. Den Jimmy, der damals die Lavataufe mit mir gemacht hat, mein beinahe Ehemann. Ich habe mit den ganzen Menschen natürlich immer noch Kontakt. Alle, die ich fotografiert habe, die im Buch drinne sind, die sind sehr, sehr enge, tolle Freunde von mir, von denen ich sehr viel lernen konnte, genauso viel, wie sie von mir gelernt haben.
Der beinahe Ehemann ist, glaube ich, der Sohn eines Häuptlings, ne?
Ganz genau. Der,
und, ja? Ja, und wie haben Sie das abgewendet? Oder warum wollten Sie das abwenden? Weil einfach nur befreundet und dann war das dann schwierig, das zu kommunizieren, oder?
Naja, also die wollten, dass ich wirklich da bleibe. Ich habe Land bekommen, das habe ich auch heute immer noch. Ich habe verschiedene Schweine bekommen, ich habe meinen Garten bekommen und die haben einfach gesagt, bleib doch da. Aber, also ich habe es tatsächlich überlegt. Aber ich muss gestehen, ich bin dann doch zu sehr Fotografin, Geschichtenerzählerin. Und wenn ich in Vanuatu auf meinem Land lebe und meine Schweine züchte, dann muss ich gestehen, habe ich nicht dieselben Möglichkeiten, wie ich hier habe.
Und es gibt ja so viele Orte, die Sie bereisen. Indonesien zum Beispiel auch. Da hat sich mir auch ein Bild eingeprägt, was Sie aufgenommen haben, von Schwefelträgern, die da unter widrigsten Umständen arbeiten, schwere Schwefelbrocken schleppen, um sie herum schweflige Dämpfe, sind gerade mal geschützt durch so einen Lappen vor dem Gesicht. Was sind das für Menschen, diese Schwefelträger, die Sie da in Indonesien getroffen haben?
Das sind die am härtesten arbeitenden Menschen, die ich je getroffen habe. Sie opfern sich auf, die Lebenserwartung dort beträgt 10 Jahre weniger als im Durchschnitt in Indonesien. Und sie müssen bis zu 100 Kilo schwere Körbe mehrere hundert Höhenmeter aus einem Vulkan rausschleppen mit giftigen Dämpfen. Sie müssen den Schwefel im Krater abbauen mit bloßen Händen ohne ausreichende Schutzausrüstung und dann ihn auch noch in einer Art Raffinerie, natürlich auch ohne Schutzausrüstung, verfeinern. Und das alles nur, damit sie 5 Euro am Tag verdienen, damit sie ihre Familien ernähren können. Das hat mich unglaublich beeindruckt.
Wahnsinn. Wer profitiert davon? Wer beutet die Menschen dort so aus?
Naja, eigentlich wollen sie es selbst. Weil Schwefel ist ein Abfallprodukt auf dem Weltmarkt. Und eigentlich müsste man diese Schwefelmine gar nicht betreiben. Aber der wird lokal verkauft für Streichhölzer. Schwefel braucht man auch in der Kosmetikindustrie. Und dieser Schwefel ist eigentlich mehr oder weniger lokal erhältlich, weil die Menschen sagen, sie wollen diese Schwefelmine aufrechterhalten. Die Bergarbeiter, die den Schwefel abbauen, wären sonst alle arbeitslos. Viele Familien würden verhungern oder müssten sich andere Jobs suchen. Und deswegen wollen die das eigentlich vor Ort so ein bisschen aufrechterhalten.
Aber das wäre ja eigentlich eine Möglichkeit, eben andere Jobs da zu schaffen, dass die Menschen dann irgendwie unter würdigeren Umständen leben könnten, oder?
Das sagt man so einfach. Ich glaube, also ich habe ja auf der ganzen Welt Menschen besucht, die mit ihrem aktiven Vulkan zusammenleben. Ich glaube, man hat auch so eine Identität. Gerade auch Menschen, wenn der Vulkan ausbricht, die ziehen da nicht weg. Die wollen bei ihrem Land, bei ihrem Vulkan bleiben. Das ist so ein Geben und Nehmen. Auf der einen Seite zerstört er ganz viel. Auf der anderen Seite gibt er auch zum Beispiel die Arbeit, die Möglichkeit, da die Familie zu ernähren. Also ich finde das sehr spannend, genau mit den Menschen nach ihrer Motivation sich zu unterhalten, warum die dort arbeiten möchten. Aber die sagen einfach, nein, das ist meine Arbeit, das bin ich, das macht mir Spaß und so kann ich meine Familie ernähren.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Expeditionsfotografin und Dokumentarfilmerin Ulla Lohmann. Aktive Vulkane sind ihr Spezialgebiet. Aufgewachsen ist sie in der Pfalz. Die Eltern waren beide Lehrer. Und sie hat gerade schon erzählt, da gab es dieses Erlebnis. Da war sie 8 Jahre alt. Da war sie mit ihren Eltern in Pompeji unterwegs. Was war es denn damals, was sie da so berührt hat?
Ich weiß noch, dass ich diese Menschen erblickt habe, die letzten Bewegungen vor ihrem Tod gemacht haben. Also da gibt es ja diese Hohlräume, die Menschen innen drin sind von der Glutlawine überrollt und verbrannt. Und diese Hohlräume hat man mit Gips gefüllt. Und da sind die Menschen, die zum Beispiel ihr Kind schützen, die ihren Kopf verbergen. Und das hat mich unglaublich berührt, dass dieser Vulkan einfach diesen Moment eingefroren hat. Und ich wollte wissen, was für eine Kraft dieser Vulkan hat, der ja doch relativ weit weg ist. Dass diese Menschen auch nicht weggezogen sind, dass sie einfach dort waren, wie das alles so passiert ist. Ich wollte wissen, was diese Menschen gedacht haben, was sie gefühlt haben. Und für mich war der Moment, obwohl der so lange zurückliegt, ganz lebendig.
Aber das kann ja eigentlich auch was Abschreckendes haben, oder? Wenn man dann so erfährt, was für eine tödliche Gewalt auch so ein Vulkanausbruch bedeuten kann, dann ist ja nicht unbedingt immer gleich die logische Schlussfolgerung, okay, da möchte ich jetzt näher dran, da möchte ich jetzt mehr wissen, oder?
Für mich schon. Weil ich einfach gemerkt habe, da ist was Lebendiges. Die Erde, diese Urkraft, die wir uns nicht erklären können. Das fand ich als Kind schon ganz faszinierend. Also meine Eltern waren beide Lehrer. Naturwissenschaftlich wurde ich ganz früh auf die Spur gebracht, immer nach dem Grund zu suchen, nach dem Warum zu fragen, immer Sachen zu hinterfragen. Und am Vesuv war das auch so, dass ich dann gefragt habe, wo kommt es denn her? Unter uns. Ah, Magmakammer, was passiert da drinnen? Und dann hat mein Papa zu mir gesagt, man weiß viel weniger, was in der Magmakammer passiert, als das, was auf dem Mond passiert. Das stimmt. Und da wollte ich einfach mehr drüber wissen.
Und dieses Forschen hat Sie tatsächlich immer weiter begleitet. Allerdings ging es erstmal gar nicht um Vulkane. Sie haben dann nämlich mit 18 am Wettbewerb Jugendforsch teilgenommen, den gewonnen. Und da haben Sie sich erstmal mit einem urzeitlichen Lurch beschäftigt. Was war das für ein Tier?
Der hieß übersetzt Dickschädler. Sclerocephalus häuseri. Das war so ein 2 Meter großes Uramphib, sah so ähnlich aus wie ein Krokodil, war aber ein Amphib. Und ich habe dann auch ganz kleine gefunden, die 8 Zentimeter groß waren und insgesamt 47 Skelette gehabt, um dieses komplette Tier und sein Leben zu rekonstruieren. Ich habe sogar den fossilen Kot, Koprolit genannt, analysiert.
Wo haben Sie sich da auf die Suche begeben?
In der Heimat. Also das war eine Grabung von der Polizia, das ist das Naturkundemuseum in Bad Dürkheim, wo ich die Erlaubnis hatte, da mitzumachen. Bei den Forschern war ich dabei, da war ich 15, habe dann quasi durch einen Zufall dieses Uramphib als erste entdeckt. Es war bisher nur der Schädel bekannt und nicht das Skelett. Und dann habe ich 3 Jahre damit verbracht, diese Knochen zusammenzubasteln. Die anderen Mädels, die wussten, wie das geht mit dem ersten Kuss und hatten die ersten Freunde. Und ich habe mich einfach mit meinem Dickschädler befasst. Genau, die anderen haben gesagt, das ist das richtige Tier für dich, du hast auch so einen Dickschädel.
Ja, eben auch, man kann ja eine Beziehung eine Zeit lang zumindest mit so einem urzeitlichen Lurch auch eintreten. So eine Arbeitsbeziehung ist es dann gewesen in dem Fall.
Ja, aber einer, die mir den Bundessieg eingebracht hat und 1500 Euro.
Ist das dann auch quasi die Visitenkarte gewesen, dass irgendwann National Geographic angerufen hat und gesagt hat, komm, wir würden dich gerne mit auf eine Expeditionsreise nehmen?
Auweia, nein, absolut nicht. Das war quasi so der Start. Mit dem Preisgeld habe ich mir eine Weltreise finanziert und bin einfach so in der Welt ein bisschen rumgegondelt und habe tatsächlich dann bei der Suche nach dem Vulkan in Vanuatu ein Team von National Geographic kennengelernt. Und da habe ich ganz frech gefragt, ob ich anheuern darf. Und ich habe als Köchin angeheuert. Die haben gefragt, naja, was kannst du denn? Ich habe gesagt, ich kann kochen. Ich durfte nicht nur kochen, sondern auch Stative tragen. Aber von der Tellerwäscherin bis zur Fotografin war es dann noch ein richtig weiter Weg.
Und kochen, war das einfach nur so behauptet oder konnten Sie das tatsächlich?
Damals habe ich es gelernt. Ich habe nämlich auf einem Schiff angeheuert, für ein halbes Jahr durch die Südsee zu segeln. Es wurden dann 1,5 Jahre. Aber auf dem Schiff habe ich angeheuert, ohne kochen zu können und ohne segeln zu können. Ich habe einfach geschummelt. Ich habe gesagt, ja, klar kann ich kochen. Ich konnte es nicht. Und ich glaube, die Crew hätte mich am allerliebsten über Bord geschmissen, als sie gesehen hat, dass meine Lasagne, die ich kochen sollte, genauso wie das aussah, was ich über Bord gespuckt habe, weil mir war es so schlecht und kochen konnte ich erst recht nicht.
Oh je, aber es ist dann zum Glück gut ausgegangen und bei National Geographic kamen dann auch keine Klagen.
Nein, zum Glück nicht.
Ihre erste eigene Forschungsreise, die ging mir dann, glaube ich, nach Papua-Neuguinea. Was hat sie dorthin geführt? Worum ging es da bei dieser Forschungsreise?
Zuerst war wieder ein Vulkanausbruch der Grund, der beinahe sogar mein letzter gewesen wäre. Ich habe nämlich die Einheimischen ignoriert, die gesagt haben, Ulla, spinnst du, da gehst du jetzt nicht hoch, das ist gefährlich. Ich wollte trotzdem hoch. Der Vulkan ist ausgebrochen, als ich oben stand und die ganzen Bomben, so nennt man diese Vulkansteine, sind überall um mich herum eingeschlagen. Ich habe mich so gefürchtet, aber ich habe es überlebt. Und als der Vulkanausbruch verebbte, hatte ich immer noch Zeit. Ich hatte damals Semesterferien, habe in Australien studiert und habe gesagt, jetzt erkunde ich das Land. Und dann war eine Zeile in einem uralten Reiseführer, wo drin stand, dass es einen Stamm gibt, der seine Toten raucht. Weiß ich nicht. Weißt du, wie man Toten raucht?
Also ich habe jetzt wahrscheinlich die falschen Bilder im Kopf, dass ich irgendwie mir jemanden vorstelle, der da irgendwie mit der Tüte am Lagerfeuer sitzt. Aber das ist wahrscheinlich nicht gemeint.
Ich wollte es wissen. Ich habe 3 Jahre gebraucht, bis ich diesen Stamm ausfindig gemacht habe. Und dann stand ich endlich vor dem Stammeshäuptling und habe ganz stolz gesagt, oh, ich möchte dein Geheimnis erkunden und das fotografieren. Und weißt du, was er gesagt hat?
Nö.
Ganz genau. Und da hat nicht geholfen, dass ich gesagt habe, ich kann kochen.
Und wie konntest du ihn dann überzeugen?
Naja, ich habe eine Woche gebraucht. Ich bin jeden Tag 3 Stunden zum Stamm hingelaufen, 3 Stunden wieder zurück und habe mich jeden Tag einfach hingesetzt und aus meiner Welt erzählt mit Händen und Füßen. Ich habe da ein bisschen die Sprache dort gelernt, die ich mittlerweile fließend spreche und habe einfach erklärt, warum ich das machen möchte, warum der Kontakt zu den Toten mir wichtig ist.
Und was ist das dann für eine Zeremonie? Also was kann ich mir jetzt tatsächlich darunter vorstellen?
Der Gemtasu hat dann irgendwann eingewilligt, hat gesagt, ja, komm, geh mal mit. Der Gemtasu ist der Stammeshäuptling und er hat mich dann nachts zum ersten Mal damit hochgenommen. Die Toten sind über einem Felsvorsprung aufgebahrt und sie sind geräuchert. Man räuchert sie bis zu 3 Monate lang über dem Feuer, damit der Geist eine Hülle bekommt. Nämlich im Glaube der Anga, so heißt der Stamm, fliegt der Geist der Verstorbenen tagsüber frei rum, aber nachts kehrt er in seine Hülle zurück. Und so behalten die Verstorbenen beim Dorf. Und ich war das erste Mal oben und habe einfach diese Präsenz der Toten gemerkt. Das war nicht schrecklich, wie sich's irgendwie anhört, sondern ganz beruhigend. Das war ganz schön, ganz still und ganz berührend. Nämlich, die glauben wirklich, man kann auch mit den Toten reden und sich austauschen.
Und im Prinzip ist es tatsächlich dann wie so eine Art der Mumifizierung.
Genau, die werden wie Schinken getrocknet und dadurch mumifiziert.
Und Sie hatten zu diesem Häuptling sowieso ein sehr besonderes Verhältnis. Wie kam das zustande?
Er hat mich adoptiert. Er hat seine eigene Enkeltochter durch Malaria verloren und ich habe eine ganze Woche geholfen, um das Mädchen zu retten. Es war leider nichts zu machen. Also wir haben auch keinen Flieger reinbekommen, ein Hubschrauber hätte dort landen können. Wir haben alles versucht, das Wetter war so schlecht und dieses Mädchen musste leider sterben. Und der Gemtasu hat gesagt, ich habe zwar meine Enkeltochter verloren, aber ich habe eine neue dazu gewonnen. Es war ein sehr trauriger Grund, aber es hat sich was Wunderbares ergeben.
Und man muss auch sagen, Sie sind selbst halbweise gewesen, weil sich Ihr Vater das Leben genommen hat. Und da waren Sie gerade mal 15 Jahre alt.
Genau. Das war für mich auch so ein ganz schlimmer Moment, vor allem als der Sarg in die Erde versenkt wurde. Man musste aber ein bisschen Erde draufschmeißen und dann war er weg und man hat nie wieder so richtig davon geredet. Und das war ganz anders in Papua-Neuguinea. Der Gemtasu hat ganz stolz mir seinen Vater präsentiert. Der hat zu mir gesagt, ich präsentiere dich jetzt meinem Papa. Und er hat dann auf seiner Stammessprache, hat er seinen Vater angeredet. Er hat sowas gesagt wie, Moimango, das ist meine neue Tochter Ulla. Ich möchte, dass du sie kennenlernst. Und das war so ein Zwiegespräch, sowas ganz Offenes. Und man konnte dem Moimango, meinem Opa dann sozusagen, ins Gesicht schauen. Ich konnte seine Gesichtszüge sehen. Ich konnte da so viel über seinen Charakter auch noch sehen. Das war unglaublich.
Das heißt, da gibt es dann Räumlichkeiten, wo die Toten präsentiert werden.
Ja, die sitzen einfach auf Felsvorsprüngen oberhalb vom Dorf, dass man immer den aus dem Dorf den Opa oder die Tante oder die Oma dann sehen kann. Also man muss sozusagen diesen Kontakt, Augenkontakt aufrechterhalten.
Dieser Häuptling, Ihr Ersatzvater oder Adoptivvater, was haben Sie in ihm gefunden? Was hat ihn ausgemacht, dass da dieses besondere Verhältnis entstanden ist?
Er war ein ganz, ganz lustiger Mensch. Mein Opa war auch total lustig und hat immer solche Scherze gemacht. Und der Gemtaso war genauso. Der hat mich dann immer so von hinten angeschubst und ich hat sich gefreut, wenn ich dann einen Satz gemacht habe und mich erschreckt habe. Und er hat mir dann auch die ganzen Sachen gezeigt, die man im Stamm zum Überleben braucht. Wie man beispielsweise das Feld bestellt, wie man die Wasserquelle repariert, wie man ein Haus baut. Und er hat mir auch gezeigt, wie man mumifiziert.
Und Sie waren tatsächlich eben auch bei seiner Mumifizierung dabei. Den Prozess haben Sie ja eben gerade schon ein bisschen beschrieben. Was war das dann für ein Moment, wenn man so ein, oder da Sie ja so ein enges Verhältnis gehabt haben, tatsächlich dann diese Mumifizierung, seine Mumifizierung mitzuerleben?
Also man muss sagen, das war ein langer Prozess. Es hat über 15 Jahre gedauert, wo ich ihn bei seinem Leben und bei seinem Tod auch begleiten durfte. Er hat während seinem Leben natürlich die ganze Zeit sich schon mit dem Thema beschäftigt, weil er der Letzte war, der wusste, wie man mumifiziert. Danach kamen die Missionare und haben gesagt, das ist vielleicht aus hygienischen Gründen auch nicht mehr ganz so gut. Und dann wurde nicht mehr mumifiziert. Das heißt, der Gemtaso musste uns das beibringen, wie man das macht. Und er hat sich da immer ganz offen damit auseinandergesetzt. Und er hat irgendwann gesagt, Ulla, meine Zeit wird kommen und ich will, dass du meine Mumifizierung fotografierst. Dass du der ganzen Welt zeigst, dass das einfach ein Teil des Lebens ist, der Tod. Und der Moment, in dem Moment wusste ich, dass da eine ganz große Aufgabe auf mich wartet, aber ich konnte mich so ein bisschen schon darauf vorbereiten. Aber dann, als der Moment da war, als der Gemtaso gestorben ist und ich die Nachricht bekam, dann in die Hütte zu gehen und ihn zu sehen, auf den Moment konnte mich nichts vorbereiten.
Was war dann Ihre Aufgabe bei diesem Mumifizierungsprozess?
Naja, ich sollte fotografieren, aber ich war zuerst mal ganz überfordert. Ich kam in die Hütte rein, ich wusste, dass er gestorben war, ich wusste, dass er nicht mehr da ist, aber in der Hütte war zuerst mal alles voller Rauch. Und meine Augen haben gedreht, ich habe natürlich geweint und alle haben lamentiert, also so gesungen und geklagt und haben dich dann alle umarmt und mir die Hände über den Körper gerieben. Und dann hat sich der Nebel so ein bisschen verzogen. Ich konnte wieder was sehen. Und da saß der Gemtaso auf einem Räucherstuhl, aber mit einem ganz glücklichen Grinsen im Gesicht. Der ist eines natürlichen Todes gestorben. Der war einfach sehr alt, ist eingeschlafen. Und ich habe gemerkt, da ist einfach die Person da. Und ich musste lachen. Unter meinen ganzen Tränen, ich habe dann gelächelt und ich habe gesagt, hallo Gemtaso. Und dann haben die anderen das natürlich auch gemerkt und wir haben dann alle angefangen zu lachen, uns zu freuen. Und dann, nach 3 Tagen, war ich komplett überfordert, aber 3 Tage habe ich diese Mumifizierung begleitet. Ich habe selbst auch geholfen zu mumifizieren und dabei werden auch die Körperflüssigkeiten abgestreift und auf den eigenen Körper aufgetragen. Das war das, was sie am Anfang gemacht haben, dass sie mich angefasst haben. Und das war, wo ich sage, ui, okay, aber das ist denn ihre Tradition. Und ich war so überfordert und gefordert, einfach mit diesen Sachen da umzugehen, dass ich das Fotografieren natürlich auf die Seite gelegt habe. Aber dann kam irgendwann die Familie auf mich zu und hat gesagt, du Ulla, du hast dem Gemtaso versprochen, mach mal jetzt deine Fotos. Und dann habe ich angefangen zu fotografieren, so ein bisschen automatisch, mit Tränen in den Augen einfach ein paar Fotos gemacht. Und dann hinterher habe ich die, als ich wieder in Deutschland war, ein Dreivierteljahr nicht mehr anrühren können. Es ging einfach nicht. Ich konnte mich dann mit nicht befassen, konnte mich nicht damit auseinandersetzen. Aber dann irgendwann habe ich mich doch eingeschlossen. Ich glaube, 3 Wochen am Stück. Ganz viel geweint, ganz viel natürlich Bilder ausgesucht. Und jetzt ist es so, dass ich da unglaublich stolz drauf bin, dass ich diese Geschichte auch anderen Menschen zeigen darf. Und jedes Mal den Eindruck habe, wenn ich vom Gemtaso rede, dass der irgendwo zuhört.
Sie haben es vorhin auch schon beschrieben, diese Menschen, die eben mit den Vulkanen leben, die haben eine ganz andere Sensibilität auch für die Natur und eine Naturzugewandtheit. Und wir kommen ja oft dann mit unserer westlichen Arroganz irgendwo hin, obwohl wir eigentlich diejenigen wären, die etwas lernen könnten. Was wäre das oder was haben Sie gelernt?
Ich habe definitiv gelernt, dass wir das Leben mehr schätzen sollen. Es ist ein unglaubliches Geschenk, dass wir da sein dürfen. Und mein Vater hat Selbstmord begangen und er wollte einfach nicht mehr leben. Aber ich merke jeden Tag, wenn ich an einem Vulkan bin, wie groß und gewaltig die Natur ist und wie klein ich als Mensch bin. Aber auf der anderen Seite darf ich trotzdem da sein. Ich darf das alles erleben. Ich habe die Welt, die ich erforschen kann. Ich habe die Welt vor mir, mein kleines Universum. Egal, ob das jetzt die Biene ist, die jetzt gerade nach einem langen Winter wieder fliegt oder ob das jetzt ein Vulkan in der Südsee ist. Alles sind Momente, die ich genießen kann, wenn ich mir die Zeit nehme, sie zu genießen. Und dann freue ich mich unglaublich, dass ich lebendig bin und schätze dieses Leben viel mehr. Das habe ich gelernt.
Ulla Lohmann. In ihrem neuen Buch zeigt sie, wie Menschen mit den Naturgewalten, mit Vulkanen leben. Und in diesem Buch, da ist auch ein besonderes Huhn zu sehen. Und dieses Huhn kann angeblich Vulkanausbrüche vorhersagen. Wie macht es das?
Das Huhn braucht eine bestimmte Temperatur, weil seine Eier in die heiße Vulkanasche legt und dem Vulkan vertraut, dass der die Eier ausbrütet. Das funktioniert nur bei einer bestimmten Temperatur. Teilweise wird es bis zu 2 Meter tief eingegraben, aber kurz vorm Ausbruch werden die Eier an der Oberfläche abgelegt und so wissen die Einheimischen, dass der Vulkan ausbricht.
Da sind wir also wieder bei den Zeichen, die dann eben einheimische Menschen dann lesen können und wo wir vielleicht auch so ein bisschen Demut mal entgegenbringen könnten, weil wir eben uns da so ein bisschen mehr von der Natur entfernt haben.
Ganz genau. Ein Vulkan ist einfach Natur und ein Vulkan ist einfach total gewaltig. Und ich glaube, die Welt wäre ein besserer Platz, wenn jeder mal so einen aktiven Vulkan gesehen hätte.
Mit Ihrem Buch ist auch gerade eine Spendenaktion verbunden. Was haben Sie sich da ausgedacht?
Wenn man bei mir auf der Webseite bestellt, gibt es nicht nur ein signiertes Buch und ein paar Postkarten dazu, sondern ich spende auch einen Teil des Erlöses an die Menschen im Pazifik, die durch die Naturkatastrophen bedroht werden. Und wir konnten bisher über 600 Mädchen die Schulbildung ermöglichen. Das ist nämlich auch wichtig, dass man die Natur auch besser versteht und auch nicht nur traditionell, sondern auch auf unsere, auf wissenschaftliche Weise.
Wann geht's wieder zurück zum nächsten Vulkan?
In 2 Wochen geht's nach Sizilien und in einem Monat wieder nach Vanuatu.
Dann wünsche ich gute Reisen, gute Expeditionen. Ulla Lohmann, wir sind heute zwischendurch mal zwischen du und sie hin und her geschwappt, aber das war, weil wir uns so ein bisschen sympathisch gewesen sind und deshalb hat sich das leider irgendwie so ergeben.
Wenn jemand noch Fragen hat und mehr darüber wissen möchte, ich bin auch auf Instagram oder im Internet erreichbar. Ich beantworte sehr gerne die Fragen und ich freue mich sehr, dass ich heute in der Sendung sein durfte. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank auch nochmal.